machst du mal dahin, dass alle das sehen?
Ich habe hier was aufgezeichnet. Ihr könnt es, glaube ich, sehen. Was meint ihr, was ist es? Herzschlag.
Puls.
Was meint? Puls, Herzschlag. Du meintest Börse? Ja, genau. Könnte auch Börse sein. Wie bitte? Corona-Fälle über die Zeit. Ja. Geistliches Wachstum. Du musst natürlich wieder mit sowas kommen. Also, Sabine meint geistliches Wachstum. Ich meine Hirnströme. Dann ist das hier schlechter. Da läuft bei einem nichts mehr in einem bestimmten Bereich, genau. Nein, nein. Also es könnte tatsächlich alles Mögliche sein. Die Beziehung zu Gott. Also, das Oberste, das ist ein Mensch, also das ist tatsächlich ein Menschenleben, unser Auf und Ab. Es ist ein Mensch, was meint ihr, was für einer? Könnt ihr da einen Unterschied sehen? Also nicht die Zacken jetzt. Was ist der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten? Die Farbe, ja, das habe ich auch erkannt.
Ein bisschen mehr
hoch ist. Auf die habe ich jetzt gar nicht geachtet. Es endet anders, richtig, Sabine? Du bist in der Bibelschule, ne? Ja. Also, das Oberste soll ein Menschenleben sein. Ein Mensch, der dem Herrn Jesus nicht gehört. Er hat Auf und Abs. Die schwarze Linie sind die Situationen im Leben eines Menschen. Es gibt, sage ich mal, hier Aufstieg in der Karriere. Und das Grüne soll der innere Zustand sein, der in Verbindung steht damit. Manchmal, sage ich jetzt mal, ist die Situation tiefer und die Person fällt nicht so tief und wurschtelt sich wieder nach oben. Aber eben das Ende hier ist ewige Verlorenheit. Genau, das Zweite ist ein Gotteskind. Und wie ihr logischerweise sehen könnt, endet es nicht in ewiger Verlorenheit, sondern in der Ewigkeit beim Herrn. Was fällt euch da auf? Es endet gut, ja? Endet gut, alles gut? Nein?
Es ist ein bisschen unabhängiger von der schwarzen Linie.
Es ist ein bisschen unabhängiger von der schwarzen Linie.
Aber nicht komplett.
Aber nicht komplett. Das ist so ein Durchschnittschrist, sage ich jetzt mal, so wie du und ich. Also,
es gibt wie im ersten Bereich genauso
Höhen und Tiefen. Und der innere Zustand vom Menschen ähnelt auch dem, der nicht dem Herrn Jesus gehört. Aber er hat irgendwelche Zacken, die jetzt hier andersrum zum Beispiel sind. Das heißt, hier Situationen, bei denen er sich auf den Herrn verlässt, sei es jetzt mal so, wie wir gerade im Lied gesungen haben. Und das hält aber nicht lange an, sondern auch der innere Zustand, das Leben mit dem Herrn, geht wieder den Bach ab. Ein ständiges Auf und Ab, nur das Ziel ist letztlich anders. Und der größte Teil unseres Lebens ist Krampf und Kampf und Niedergeschlagenheit. Und der dritte, machst du echt gut, den anderen Stern habe ich nicht verschieben. Der dritte, Sabine, wie bitte? Darf ich den nachher ein Fleißkärtchen machen? Nein. Genau, das ist das, wie es eigentlich der Herr für uns vorgesehen hat. So nicht. Sondern das Schwarze sind die Situationen, die sind genau gleich wie in allen anderen Leben. Mal gibt es Situationen, wo es uns gut geht, also wo wir tolle Sachen erleben, aber es gibt genauso auch Prüfungen, Versuchungen, schlechte Situationen, Not, aber eben das ist das, was sich der Herr eigentlich für uns gedacht hat. Genau. Das, ich habe das schon lange so im Kopf, dass man das einfach bildlich mal darstellt. Und das war mir dann gestern beim Vorbereiten eingefallen. Eigentlich, das ist das unabhängig von dem Leben, unabhängig von den Situationen, ist das das, wie es der Herr sich eigentlich für uns vorstellt. Und was auch erreichbar ist mit eigener Kraft. Nein, natürlich nicht. Vielen Dank. Wir wollen uns heute aber nicht mit der untersten Zeile eigentlich beschäftigen, sondern mit der drüber. Ich schaffe das nicht in einem Mal, die Stunde. Wir müssen es auf zwei Male. Vielen Dank, genau so klein bin ich nämlich doch nicht. Auf zwei Stunden möchte ich das verteilen. Warum sind die Linien unterschiedlich? Was meint ihr, warum sind die Linien unterschiedlich? Also die, die meine Predigt schon ein bisschen schnuppern durften, die sind still. Genau, was beschreiben die Diagramme? Das haben wir gerade eben schon geguckt. Echt, ne? Die Maus bewegt sich hier. So, du legst die Maus hin. Ihr habt sie nicht? Gut, sehr gut. Also, welcher Satz hängt mit den Diagrammen zusammen? Der Tim hat es eigentlich jetzt schon gesagt. Ich wollte eigentlich sammeln, aber das ist egal. Es gibt einen Satz in unserem Herzen, der tief und fest da drin sitzt. Ich will aber. Ich habe das schon manches Mal erwähnt und um diesen Satz soll es in den nächsten zwei Predigten einfach gehen. Und dieser Satz kann sehr fatal sein, aber er kann auch ein Riesensegen sein. Ich habe mir mal so einen wir machen weiter. Ich frage euch da jetzt nicht ab. Genau, mal so ein typischer Tag von einem Jugendlichen, vielleicht 14 oder Jugendliche, weil das sieht man da mal im zweiten Satz. Wie geht so ein Tag zum Beispiel? Morgens wird geweckt, 6 Uhr, ich will aber nicht aufstehen. Anziehen, ich will aber das andere Kleid, das gefällt mir nicht, was die Mama gerichtet hat. Frühstück. Also diese Sätze sind bekannt aus meiner Familie. Ich denke, die sind übertragbar auf alle Familien. Frühstück. Ich will lieber aber Müsli. Schulweg. Tröpfelt vielleicht ein bisschen. Ich will, dass du mich fährst, Papa oder Mama. Pausenfestbar. Ich will lieber Geld für einen Döner. Wieder zu Hause, nach der Schule. Ich will die Schuhe, die Jacke und den Schulranzen nicht verräumen. Ich knall die einfach in den Gang. Dort kann es liegen. Obwohl ich weiß, dass eigentlich eine Etage höher die ganzen Sachen hingehören. Aber ich will das jetzt gerade nicht. Mittagessen. Ich will aber das Handy nicht weglegen. Ich muss gucken, wer mir geschrieben hat. Ich muss gucken, was da so läuft. Essen und Handy nebendran. Hausaufgabenzeit. Ich will aber erst zocken. Hab jetzt genug Schule gehabt. Lernen, Arbeiten stehen vor der Tür. Ich will mir einen Spickzettel machen oder ich will bei meinem Nachbarn abschreiben. Kleine Entscheidungen. Dann endlich Freizeit, alles ist gemacht. Ich will rausgehen, es hat -3 Grad, die Mama sagt, zieh die Jacke an, ich will die Jacke aber nicht anziehen.
Dann gibt es manchmal auch Aufträge, die von Eltern aufgetragen werden. Ich will aber die Wäsche nicht aufhängen. Immer muss ich das machen, nie die anderen. Ich will aber nicht die Spülmaschine ausräumen. Ich will aber nicht staubsaugen. Ich will aber nicht den Trockner ausräumen. Ich will, ich will, ich will. Abendessen. Mama sagt, kannst du mir bitte den Tisch decken? Ich will aber nicht den Tisch decken. Mama, darf ich Fernsehen schauen? Abendessen. Genau, es gibt nur Mineralwasser. Ich will aber noch Cola. Der Tag ist noch nicht rum, hoffentlich bald. Nach dem Abendessen, ich will den Müll nicht rausbringen. Morgen ist schwarze Tonne, aber kann der andere machen. Ich will das jetzt gerade nicht. Stille Zeit, ach ja, da war doch was. Habe ich morgens vergessen, aber jetzt... Ich will jetzt lieber chatten. Keine Zeit. Dann kommt die Bettgehzeit. In dem Alter hat man manchmal intensivere Gerüche, wird von den Eltern duschen geschickt. Ich will aber nicht duschen, ich will baden. Zähne putzen, ach, zum Zahnarzt muss ich erst in einem Dreivierteljahr, da ist es egal, ob ich jetzt heute nicht putze, ich will heute nicht. Schlafanzug, ich will aber den mit den Einhörnern. Endlich schlafen, ich will aber noch wach bleiben, ich bin noch nicht müde. Und so könnten wir die Liste unendlich weiterführen. Das sind jetzt so die Sachen, die ganz prägnant an einem Tag so ablaufen können, die so auch genannt werden. Aber wir haben viele Situationen, wo wir diesen Satz nicht aussprechen, aber wo er in unserem Herzen ist, weil man es an den Handlungen sieht. Was uns dieser Satz verdeutlicht ist, dass dieser Satz immer in Verbindung mit Entscheidungen und mit Gehorsam oder Ungehorsam steht. Es gibt zwei Varianten von diesem Satz, habt ihr ja inzwischen auch mitgekriegt, ich will aber oder ich will aber nicht. Diese zwei Varianten gibt es und hinten dran ist dann frei wählbar, um was es gerade geht. Und die zweite Linie, die ich euch gezeigt habe, die steht im engen Zusammenhang mit diesem Satz. Und das beschäftigt mich sehr, warum so viele Gotteskinder ein Leben führen, welches dieser zweiten Linie entsprechen. Und ist das das, was Gott seinen Kindern versprochen hat? Dann wäre eigentlich zum Menschen auf der ersten Linie der einzige Unterschied, dass das Ende anders ist. Ist das alles? Warum geben wir uns als Gotteskinder damit zufrieden, was wir als zweites gesehen haben? Warum erleben wir so viel Schiffbruch und Niederlagen? Warum ist das Leben als Gotteskind so eine Qual, so anstrengend, so mühsam? Und ich glaube, dass jeder von uns das ernst nimmt, sein Leben als Gotteskind. Und dennoch Niederlagen, dennoch geht es uns schlecht. Wir sind ständig enttäuscht und niedergeschlagen von uns. Wir bemühen uns, ein ordentliches Leben zu führen, ein ordentliches Glaubensleben. Wir bemühen uns, im Glauben zu wachsen, aber wir erleben nur immer wieder Schiffbruch, immer wieder nur Niederlagen. Wir bemühen uns doch, ein Leben zu führen, an dem Gott Freude hat. Geht es dir nicht so, dass du und ich, dass wir danach hungern, endlich irgendwie innerlich zur Ruhe zu kommen, dieses dritte Bild zu bekommen? Haben wir Hunger nach dem Herrn, ihn besser zu verstehen, zu erkennen, innerlich zur Ruhe zu kommen oder nicht? Am Ende, bisher scheitern wir immer. Unsere Kraft reicht nicht aus, wir sind wieder enttäuscht. Unbrauchbar für Gott. Ich, ich, ich. Der Fokus ist immer nur auf unser Können gerichtet. Wir sind abhängig von den Situationen, in denen wir sind. So reagieren wir drauf. Und ist es nicht so, dass dieser Satz, ich will aber, und damit in Verbindung unser Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber Gott, der Schlüssel für ein gesegnetes oder ein Schlüssel für ein gesegnetes oder unbrauchbares Leben ist? Dieser Satz in unserem Leben entscheidet über Fluch oder Segen, Kraft oder Schwachheit, Sieg oder Niederlage, glücklich sein oder unglücklich sein, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit in unserem Leben. Dieser Satz entspringt in unserem Herzen, der ist fest gewurzelt, von Sündenfall an. Immer vor Entscheidungen, achtet mal drauf im Alltag. Gehorsam gegen Ungehorsam, das ist so immer das, was da passiert, der Kampf. Fluch oder Segen, Frucht oder Fruchtlosigkeit, Sieg oder Niederlage, Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Und dieser Satz beeinflusst das weitere Leben und es betrifft alle Bereiche des Lebens. Er hat Folgen für dein und mein geistliches und damit auch mein natürliches Leben. Je nachdem, welche Richtung des Satzes ich einsetze. Und die Entscheidung dazu fällst du und ich in unserem Herzen. Es ist ein Satz, eben der große Folgen für dein und mein Leben hat, aber auch für die Mitmenschen. Und sag es mal, eine kleine Entscheidung, ich will aber oder ich will aber nicht, kann die Richtung deines Lebens für immer verändern, in positive oder negative Richtung. Und ich möchte euch da heute einen Mann vorstellen, den Jona. Wir kennen die Geschichte sehr gut, aber wir wollen uns das einfach mal ein bisschen anschauen. Der Jona, ich lese mal Jona 1 ab Vers 1 bis 2. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Das ist die Situation. Eine Riesenstadt, war die wichtigste und größte Stadt in Assyrien. Sie war Hauptstadt unter Sanherib, das war ein König. Dort war die Königsresidenz. Die Stadtmauer hatte 100 Kilometer Umfang. Und das ist schon ein Stückchen, finde ich. Und war 30 Meter hoch und war so dick oder breit, dass drei Streitwagen nebeneinander fahren konnten, ohne sich in die Quere zu kommen. 50 Türme waren auf diesen 100 Kilometern verteilt, die etwa 70 Meter Höhe hatten als Bewachung oder zur Bewachung der Stadt. Ninive lag dem heutigen Mosul im Norden Iraks gegenüber. Und das Hauptheiligtum der Stadt war die Göttin Ishtar. Zur Blütezeit haben dort etwa 600.000 Menschen gelebt. Hier in Jona steht 120.000, da kommen aber eben Frauen und Kinder noch dazu. Und eben zur Blütezeit sagt man 600.000 Menschen. Es war ein stolzes, ein wildes Volk, ein Ort der Sünde, gefüllt mit Bosheit. Und aus diesem Grund hat Gott entschieden, diese Stadt zu vernichten. Das heißt, der Tod von bis zu 600.000 Menschen hat Gott da entschieden. Und er hat sich einen Mann rausgesucht, den Jona, den seht ihr oben. Dieser Jona hatte den Auftrag, die Botschaft an die Menschen in Ninive zu sagen: Hier, Gott wird in 40 Tagen die Stadt vernichten. Er war ein Prophet, der im Dienste Gottes stand. Eigentlich, sage ich jetzt mal, waren Propheten Vorbilder für das Volk. Sie waren vielleicht sogar manchmal die einzigen, die noch in Verbindung mit Gott gelebt haben, die das Volk aufrütteln sollten, dass sie umkehren. Der Prophet hat geistliche Richtung vorgegeben. Jona ist etwa 20 Kilometer südwestlich vom See Genezareth aufgewachsen und er bekommt den Auftrag, dem Volk in Ninive das Gericht Gottes zu verkündigen. Jona freut sich riesig über diesen Job. Nein, wir lesen in Vers 3, und das ist letztendlich dieser kleine Satz, der dahinter steckt: Ich will aber nicht. Nämlich, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Hier habt ihr eine Karte. Ninive, das ist ein Stückchen, was er zu Fuß gehen musste, erstmal um dorthin zu kommen. Und was macht er? Er geht genau in die 180 Grad in die andere Richtung. Er macht sich auf den Weg, nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Was ging in seinem Herzen vor sich? Ich will aber nicht. Er hat es nicht ausgesprochen, aber seine Taten, das, was er gemacht hat, sind eindeutig, dass er nicht wollte. Das war der Satz, der zu der Entscheidung geführt hat, dass er nicht nach Ninive ging, den Befehl Gottes nicht ausgeführt hat. Und der führt zu direktem Ungehorsam gegenüber Gott. Nicht, dass er den Befehl nicht ausgeführt hat, sondern dieser Satz, also es war nicht einfach nur eine Entscheidung, ach, ich will das aber nicht und ich bleibe sitzen, sondern er ist aktiv geworden. Er flieht bewusst vor Gott. Der Satz beeinflusst sein weiteres Handeln. Er nimmt Geld, geht an den Hafen, heuert sich auf einem Schiff an, wo er genau wusste, das fährt genau in die andere Richtung. Er will nicht gehorchen. Er will das so machen, wie er es für richtig hält. Ist es bei dir und mir anders? Mir ist beim Vorbereiten bei diesem Gedanken noch was aufgefallen. Eigentlich in unserem Leben, gerade auch als Gotteskinder, sind wir ständigen Angriffen vom Satan ausgesetzt. Er kämpft gegen uns und indem er gegen uns kämpft, kämpft er auch gegen Gott. Er versucht uns zu Fall zu bringen. Er will die Beziehung zwischen dir und mir und dem Herrn Jesus und Gott zerstören. Eigentlich will Gott uns helfen, diesen Kampf zu bestehen. Mehr noch, er hat ihn für uns gekämpft und er will für uns den Kampf weiterkämpfen. Und was machen wir? Durch diesen Satz, den der Jona auch in seinem Herzen hatte, ich will aber nicht, begeben wir uns in einen zweiten Kampf, nämlich der Ungehorsam, der daraus folgt, führt dazu, dass wir einen Kampf gegen Gott anfangen. Jonas, ich will aber nicht nach Ninive gehen, führt zu einem direkten Widerstand gegen Gott. Gott, der für uns alles getan hat, seinen Sohn geschickt hat, um uns Befreiung zu geben, der für uns kämpfen möchte, der den Sieg erkämpft hat. Und wir haben oft nichts anderes zu tun, als noch einen zweiten Kampfplatz aufzumachen, nämlich indem wir uns Gott widersetzen. Versetzen wir mal uns in Gottes Lage. Wie schlimm ist es? Es gibt einen Bibelvers, wo steht, ihr habt mir Arbeit gemacht mit euren Sünden. Das ist so ein Seufzen vom Herrn. Oh. Und genau so geht es ihm auch. Wir sind schnell dabei, den Jona zu verurteilen, sagen, ey, wie kann der nur? Aber wir sind doch genau gleich. Was für ein Trotz, der es wagt, dem Willen und Auftrag Gottes seinen eigenen Willen entgegenzusetzen. Wo ich das so gelesen habe, da möchte man am liebsten den Jona nehmen und warnen, hey, überleg dir, ob du so knallhart Gott widerstehst und ungehorsam bist. Aber wir können daran nichts mehr ändern, was passiert ist. Eigentlich möchte man ihn schütteln und davor bewahren, vor diesem verhängnisvollen Weg. Weil man braucht eigentlich nicht weiterlesen. Man weiß eigentlich sofort, oh Gott kann das so nicht oder wird das so nicht laufen lassen. Wie kann ein Mensch nur so blind sein und sich so klar gegen Gott stellen? Er rennt doch offensichtlich damit in sein Verderben. Und er entscheidet sich in dem Moment bewusst für die Trennung von Gott. Kennt ihr das? Dieser kleine Satz im Herzen von uns, ich will aber oder ich will aber nicht, der zeigt hier einen Menschen, der sein Leben selbst in die Hand nimmt, der selbst bestimmen und gestalten möchte. Jona möchte unabhängig sein und handeln und nicht in der Abhängigkeit zu Gott leben. Und das ist seit dem Sündenfall, ist es in uns Menschen drin. Wir kämpfen gegen Gott und sind vor Gott auf der Flucht. Das kommt mir in meinem Leben sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich will aber nicht. Und in dem Moment ist der Jona komplett unbrauchbar für Gott. Das ist eine Folge davon. Gott kann ihn in dem Moment überhaupt nicht gebrauchen. Ein Leben ohne Bedeutung, umsonst gelebt, vergeudete Zeit in deinem und meinem Leben. Der Kampf gegen Satan und Gott führt immer nur zur Niederlage und Verlust. Der Jona hat sich sehr offensichtlich für alle, sehr offensichtlich gegen Gott gewandt. Nicht jeder von uns macht es so. Vieles kriegen andere um dich und mich herum gar nicht mit, was innen drin bei dir passiert. Aber es ist auch in deinem, meinem Leben ein Widersetzen gegen Gott. Und die Auswirkungen, das sind dieselben. Bei manchen Sachen, die sieht man sehr, aber viele Sachen sind nicht wirklich sichtbar, aber die Auswirkungen sind dieselben. Und je länger wir die Flucht von Gott hinauszögern, umso schmerzvoller sind die Wege, die wir gehen müssen. Ich sage es mal, desto krasser muss Gott eigentlich uns einen Stopp setzen. Der Jona, der hatte die ganze Zeit über die Möglichkeit, noch umzukehren. Auf dem Weg zum Hafen, bevor er das bezahlt hat, bevor er aufs Schiff gegangen ist. Auf dem Schiff hätte er sagen können, ah nee, komm, lass mich wieder runter. Es gab jederzeit die Möglichkeit zum Umkehren, seine Entscheidung im Herzen zu revidieren und in Ordnung zu bringen. Ich will aber nicht. Was für ein verheerender Satz im Leben eines Menschen. Und wir lesen Jona 1, Vers 4 bis Jona 2, Vers 2, wie es mit dem Jona weitergeht. Zunächst bringt Jona durch seinen Ungehorsam andere Menschen in Gefahr. Sein Ich will aber nicht hat Auswirkungen, direkte Auswirkungen auf das Leben der ganzen Besatzung. Und ich glaube nicht, dass, also Gott hat den Wind geschickt, aber ich glaube nicht, dass der nur in dem Umfang von dem Schiff war, sondern alle anderen Schiffe, die auch noch auf diesem See oder Meer oder wie auch immer waren, die sind dem genauso ausgesetzt gewesen. Davon steht aber nichts in der Bibel. Die Menschen, die er durch seinen Satz, ich will aber nicht, in Gefahr gebracht hat, sind Menschen, die dem Herrn nicht gehört haben, die eigene Götzen hatten. Und sein Ungehorsam bringt diese Menschen in Gefahr. Gott muss sich dem Jona ganz, ganz klar entgegenstellen. Der Jona, was macht der? Der lag im Bauch des Schiffes, im untersten, steht da irgendwo im untersten, und sie waren, Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Ich glaube nicht, dass das ein friedlicher Schlaf war. Die Männer haben sich überlegt, irgendjemand muss was gemacht haben. Sie haben zu ihren Göttern gerufen. Letztendlich haben sie den Jona geweckt und haben ihn darum gebeten, dass er zu seinem Gott betet. Und der Jona sagt, sie warfen los und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Eigentlich eine Farce, gell? Dass er das so benennt. Ich will aber nicht. Und hier sagt er, dass er den Herrn fürchtet. Diese Ambivalenz im Leben von uns ist genau gleich. Sie wollen ihn erst nicht ins Wasser werfen, aber schlussendlich haben sie das gemacht. Und in dem Moment, wo er ins Wasser geworfen wird, wird das Wasser wieder ruhig. Der Wind geht weg, die Wogen glätten sich und die Männer sind nicht mehr in Gefahr. Sein Ungehorsam, sein Ich will aber nicht, kam bei der Schiffsbesatzung ans Licht. Aber das war noch nicht das Ende. Gott musste ihn noch weiter, ich sage es mal, zur Demut bewegen. Der Tiefpunkt war aber auch sein Wendepunkt. Das heißt, eigentlich könnte man verzweifeln dran, aber diese Demütigung war der Wendepunkt im Leben vom Jonas. Gott hat ihn eigentlich von der Erdoberfläche ausgelöscht gehabt. Er war im Bauch eines Fisches. Er musste so tief sinken, gedemütigt werden, so dass er 3 Tage und Nächte im Bauch eines Fisches verbringen musste. Und erst dieses wirklich so krasse Eingreifen Gottes hat dazu geführt, dass er sein Ungehorsam eingesehen hat und Buße getan hat, sein Ich will aber nicht. Jona wird danach gerettet. Der Fisch spuckt ihm am Strand aus. Und interessant ist, dass Gott ihm, und das ist reine Gnade, sage ich jetzt mal, Gott macht mit ihm da weiter, wo er mit ihm aufgehört hat. Er macht aus einem Ich will aber nicht ein Ich will. Ich lese es mal vor. Da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und da ging er hinein und hat das Gericht verkündigt. Interessant ist eben, dass Gott bei Jona, und das ist reine Gnade, wie ich schon gesagt habe, nach dessen Buße dort an, wo er aufgehört hat. Und davon können wir aber nicht generell ausgehen, wenn wir ein Leben führen mit Ich will aber nicht und im Kampf gegen Gott. Es gibt da auch ein zu spät, es gibt einen Vers, wo steht, dass er die Menschen ihren Begierden hingegeben hat. Das heißt, dass die Menschen, die diesen sagen, ich will aber nicht gehorchen, ich will aber lieber meins machen, dass er sie das akzeptiert und sagt, okay, dann lebt dein Leben. Er akzeptiert den Willen eines Menschen, dieses Ich will aber oder Ich will aber nicht. Bei Jona hier war er gnädig und hat ihn neu gebraucht. Er hat den Auftrag nochmal wiederholt, aber diese Zeit, die dazwischen war, die war eine Zeit in Jonas Leben, die ja bedeutungslos war, wo er unbrauchbar war für Gott. Er geht in die Stadt, predigt die Buße, das Volk reagiert darauf. Das kann man in Jona 3, Vers 4 bis 10 lesen. Hier geht er in die Stadt. Die Einwohner in Ninive hören tatsächlich zu und wenden sich nicht ab, sondern nehmen die Botschaft ernst. Sie kleiden sich in Sacktuch, der König als erster voran, das ganze Volk, was in Ninive gelebt hat. Und sie tun ehrliche Buße, so dass dann Gott entscheidet. Und Gott sah ihre Taten, das ist Jona 3, Vers 10, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Die aufrichtige Buße hier von dem Volk führt dazu, dass das Herz Gottes bewegt wird und er sagt, ich vernichte diese 600.000 Menschen nicht. Mit welchem Herz und welchem Elan Jona die Verkündigung oder dieses Gericht verkündigt hat, das kann man eigentlich dann schon im nächsten Kapitel sehen. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete, zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Das heißt, er war sauer darauf, dass Gott das Gericht nicht durchgeführt hat. In seinem Herzen war dieser Satz: Ich will aber nicht, dass du das Volk rettest. Das war seine Intention, die dahinter stand. Scheint so, als hätte er nichts gelernt gehabt von dem, was Gott ihm ja sagen wollte. Was für ein störrisches, was für ein egoistisches Herz hat der Jona und du und ich. Und der Jona, der gleicht hier einem Menschen wie auf der zweiten Kurve, die ich euch gezeigt habe. Er ist sauer auf die Gnade Gottes gegenüber den verlorenen Menschen in Ninive. Er geht ja vor die Stadt und wartet darauf. Wann bricht es endlich zusammen? Und er wollte, dass 600.000 Menschen getötet werden, weil er sagt: Gott muss doch dieses Gericht machen. Ich will aber nicht, dass du dieses Volk rettest. Und wir wissen das, die Situation, wo er dann schön im Schatten saß und kühl hatte, der Wind hat geweht und er saß da und hat beobachtet, was passiert, und dann lässt Gott den Strauch verdorren. Und schon wieder regt er sich auf. Was ich interessant finde, kaum in einem anderen Buch wird so differenziert eigentlich die Situationen beschrieben und das, was so im Herzen eines Menschen stattfindet. Und wir haben hier in diesen vier Kapiteln nur einen kleinen Einblick, eine kurze Sequenz aus Jonas Leben. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel geben. Das war der Jona, und es gibt den Simson, dieser Auserwählte, der auch ein Prophet war und beziehungsweise ein Richter war. Und in Richter 14, Vers 1 bis 3 steht es: Er hat sich, also der durfte seine Haare nicht schneiden. Er war ein Nazaräer und das sind seine Eltern und das ist keine Frau, sondern das ist er. Und er hat sich verliebt in eine Frau, die nicht aus dem Volk Israel stammt, obwohl er genau wusste, dass das nicht erlaubt war. Er wurde sogar von seinen Eltern darauf hingewiesen und trotzdem sagt er: Diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Da haben wir es wieder. Ich will aber. Gibt die klare Vorgabe, aber in seinem Herzen: Ich will aber. Und er hat sie geheiratet und wir wissen, was für Niederlagen er dadurch erlebt hat und auch, dass das viel Zeit in seinem Leben war, wo er unbrauchbar war für Gott. Und ein letztes Beispiel für heute, in 1. Könige 11, 1 bis 13, der Salomo, ein Mann, den wir als weisen Mann in Erinnerung haben, der dieses weise Urteil gefällt hat, der auch gebeten hat, dass er eigentlich nur Weisheit möchte. Und Gott hat ihm dann noch viel, viel anderen Lohn geschenkt. Es wird irgendwo aufgezählt, wie viele Talente Gold er hatte. Er hatte 12.000 Wagen, glaube ich, oder Pferde und 4.000 Streitwagen oder so. Es wird irgendwo aufgezählt, also ein Bilderbuch, sei es mal Gottes Kind. Aber der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao. Die hatte er geheiratet, sie hat auch nicht zum Volk Israel gehört. Und das war sein Anfang vom Ende. Und er hatte moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesem hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Ich will aber nicht auf Gott hören. Ich will aber mein eigenes Ding machen. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meinen Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben und meinem Knecht David, meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Das heißt, dieses Ich will aber oder Ich will aber nicht hat dazu geführt, was wir hier gerade gelesen haben, hat dazu geführt, dass Gott das Volk geteilt hat, das Reich geteilt hat. Es hatte Riesenauswirkungen für das Leben der Menschen in Israel. Und ich habe mich eben gefragt, ob das im Leben eines Menschen wirklich so sein muss. Dieses ständige Auf und Ab, diese Niederlagen, dieser Frust, dieses Auflehnen gegen Gott, ich will aber, dieses Widerstehen, dieser Ungehorsam, der daraus resultiert. Und nehmt euch mal bis zum 20. Februar, da werde ich den zweiten Teil machen, nehmt mal euer Leben diesbezüglich unter die Lupe und achtet mal darauf, wie oft wir im Alltag aus dieser Motivation, ich will aber, handeln. Es beeinflusst auch unser Gebet, als kleinen Hinweis noch. Achtet mal darauf, wie oft wir dem Herrn vorschreiben im Gebet, wie er unser Gebet zu erhören hat. Herr Jesus, ich will aber, dass du das so und so erhörst. Ich will aber, dass du schnell handelst und so weiter. Wir sprechen diesen Satz nicht aus, aber im Herzen ist er. Und Gott kennt unser Herz. Damit wollen wir Gott unter Druck setzen, zu reagieren, zu handeln. Und genau auf die Art und Weise, wie wir es wollen. Dann können wir eigentlich auch beten, Herr, nicht, Herr Jesus, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Achtet mal darauf, wie oft das der Fall ist, dass wir eigentlich ehrlicherweise das so beten sollten. Dann ist unser Herz nicht bereit dazu, darauf zu achten, wie der Herr das Gebet erhören möchte. Und dann fängt es an, wie in der zweiten Kurve. Wir sind frustriert über Gott, wir machen ihm Vorwürfe, wir sagen alles nur, es stimmt gar nicht, was in der Bibel steht und dieses und jenes. Im Herzen, ich will aber nicht oder ich will es so, dass du so machst, wie ich es sage. Auch das Bibellesen, ich will aber gerade was anderes machen. Es fallen da tausend Dinge ein, die uns davon abhalten, die Bibel zu lesen und am Schluss beruhigen wir uns damit, dass wir sagen, hatten keine Zeit. Ich möchte es schließen damit, Wir haben gesehen, dass dieser Satz, ich will aber, großen Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens hat. Und in Situationen in unserem Leben sollte Beachtung finden, dass wir darauf achten, aus welcher Quelle kommt dieser Satz. Mit welcher Motivation, mit welchem Ziel tritt er in unserem Herzen auf oder ist er vorhanden? Weil so wie wir bei Jona, bei Simson, bei Salomo gesehen haben, das sind nur drei Beispiele aus der Bibel. Es führt zu Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber Gott. Und damit zu Frucht oder Unkraut, Segen oder Fluch, zu einem vergeudeten Leben, zur Unehre Gottes. Und vielleicht war das heute eher Frustrierendes, nicht Ermutigendes, aber in der nächsten Stunde möchte ich euch erzählen, wie Gott sich das gedacht hat und dass es erreichbar ist, aber nicht durch unsere Kraft. Und als Mutmacher möchte ich euch einfach nochmal kurz die Fieberkurve ganz unten zeigen. Das ist das Jona, Salomo, und. Viele Menschen, die wir in der Bibel finden. Aber Gottes Wunsch ist so, und das möchte ich euch das nächste Mal in der nächsten Predigt machen, wir nur den Fokus darauf. Weil das ist was, was ich für mein Herz ganz arg wünsche, für mein Leben, weil ich es satt habe, sowas im Leben zu haben. Und der einzige Unterschied letztendlich nur da hinten ist. Dieses gilt für jeden.